Ihr Magen ist mit der Unendlichkeit verbunden. Mit der Unendlichkeit des Weltalls.
Wie viel kann ein Mensch essen? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Dieser Anblick hat fast etwas Spirituelles an sich. Meine Damen und Herren, ich bin tief bewegt.
Vielleicht ist dies ein Vorgeschmack auf die Leistungsfähigkeit zukünftiger Mägen. Ja, vielleicht werden wir gerade Zeuge, wie der menschliche Magen die nächste Stufe der Evolution erklimmt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Samurai Champloo Rewatches. Ich bin Toni.
Ich bin Philipp.
Ich bin Marcel.
Oh Mann.
Ja. Und wenn ihr da draußen wüsstet, wie oft wir das jetzt schon wiederholt haben, dann würdet ihr auf der Stelle aufhören, diese Episode zu hören.
Wie? Das ist gerade so eine Übersetzerstimme, so Computer.
Ah, okay, nein, ich verstehe es. Das werdet ihr aber erst hören, wenn ihr bis zur Hälfte dieser Folge durchhaltet.
Über welche Episoden reden wir denn heute, Toni?
Oh Gott, wollen wir wieder in unsere eigentlichen Körper zurückkehren?
Bitte.
Ich habe mich in Tonis Körper nicht ganz so wohl gefühlt.
Ich würde gerne in den Körper eines rothaarigen Fremden zurückkehren.
Ich möchte meine Brüste wieder haben.
Ich möchte meine auch
haben. Ich möchte meine auch haben.
Kannst losgehen?
Ja.
Dann startet hiermit offiziell der dritte Samurai Champloo Rewatch. Episode 5 heißt Predigt für taube Ohren oder im Englischen Utter Indifference oder Artistic Anarchy. Und die zweite Episode, über die wir nachher reden, heißt Rothaariger Fremder oder Red-Headed Foreigner oder Stranger Searching. Ja, ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, warum die englischen Titel, also warum es da jedes Mal zwei gibt, aber irgendwann werden wir das vielleicht auch noch herausfinden. Auf jeden Fall, haben wir heute zwei tolle Episoden vor uns, die beide mit dem Land Holland zu tun haben, aus irgendeinem Grund, aber eigentlich überhaupt nicht zusammenhängen. Und mir hat es gefallen. Also ich freue mich sehr darauf, über diese beiden Episoden zu reden. Für mich das nach den letzten zwei Wochen auf jeden Fall bis jetzt der Höhepunkt der Serie mit diesen beiden Episoden. Also die haben mir sogar
ich noch glaube, besser gefallen. Ja, wenn wir es so sagen dürfen, bei mir genauso. Und ich glaube, dass die zweite Folge, wir heute besprechen, eine meiner Lieblingsfolgen der ganzen Serie ist.
Ja, würde ich auch zustimmen. Die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber
bis jetzt fand ich die beiden Folgen auch am besten.
Ja.
Das ist doch schon mal gut.
Aber ich kenne den Rest ja noch nicht.
Deswegen ja bis jetzt.
Genau.
Ich weiß auch nicht, was nächste Woche dann wieder auf uns zukommt, aber das waren schon 20.
Ich habe es sogar wirklich vergessen. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt.
Und wir starten natürlich mit Episode 5, Predigt für taube Ohren. Und hier geht es um einen Maler, der Fu dazu überredet, sich von ihm malen zu lassen. Die Ausgangssituation ist aber, dass die drei wie immer Geld brauchen und auf verschiedene Arten versuchen, an das Geld heranzukommen, damit sie dann mit einer Fähre weiterfahren können. Fu lässt sich, wie gesagt, von einem Maler zeichnen. Mugen knüpft einfach verschiedene Leute ab. Und,
ist das nicht immer dieselben?
Eigentlich stimmt. Eigentlich dieselben, aber er setzt sich ja zum Beispiel dann auch hinter diesen Glücksbrunnen und kassiert dort einfach Geld, dass Leute versuchen reinzuwerfen. Und Jin lässt sich auf eine Runde Shogi ein, in der es um sein Leben geht. Und im Prinzip geht es dann aber mit Fußgeschichte weiter. Also dieser Maler, auf den sie sich einlässt, der arbeitet eigentlich mit der Gang zusammen, die von Mugen terrorisiert wird. Und die verkaufen Mädchen in einem Bordell und benutzen die Zeichnungen als Katalog, um sich die Mädchen auszusuchen. Und so wird auch Fu wie jede Woche entführt und muss von
und gerettet werden. Und wieder in so einer sexuellen Rolle. Also wieder Opfer sexueller Gewalt eigentlich.
Das stimmt, aber davon abgesehen wird sie halt wirklich jede Woche entführt. Also auch aus anderen Gründen. mal für diesen Oni.
Ja, das stimmt.
Und ja, die erste Episode ist eigentlich wirklich die einzige Ausnahme bis jetzt, glaube ich, weil dort wurden die anderen beiden dann eingesperrt und sie war die einzige, die frei herumlaufen konnte. Aber sonst jedes Mal eine Entführung.
Naja, also in der ersten Doppelfolge kommt ja dieser Oni. Also, was heißt Doppelfolge? In den ersten zwei Folgen kommt einmal dieser Oni und ja, also es ist nicht so, dass sie jede Folge, aber immer
aber
in.
Fast jede Folge.
Ja, immer in einer der beiden Folgen, die wir pro Woche besprechen.
Ja, aber letzte Woche hatten wir eine Doppel-Episode, also stimmt's schon so gesehen. Sie wird immer
entführt. Ja, okay.
Sie ist immer in Gefangenschaft, außer in der ersten Episode bis jetzt.
Und in der letzten, da wird sie auch nicht entführt.
Ja, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Wir sind bei Episode 5. Mach nicht mein Rekordversuch hier kaputt. Fu wird in vier aufeinanderfolgenden Episoden entführt. So.
Das stimmt.
Das ist das Wichtige, über das wir heute reden müssen.
Das ist Samurai Champloo.
Genau, das ist scheinbar Samurai Champloo. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich parallel auch den Cowboy Bebop Rewatch gehört hatte. Damit bin ich jetzt durch, bin schon bei Fullmetal Alchemist angekommen. Aber bei Cowboy Bebop war das auch sowas, dass uns am Anfang überraschend aufgefallen ist, dass gerade Faye sehr oft entführt wurde, obwohl sie eigentlich noch ein viel tougherer Charakter ist und hoch bewaffnet und alles Mögliche. Und trotzdem war sie auch diejenige, die sehr, sehr oft entführt wurde, um Spike eine Motivation zu geben. Und mit Fu ist es ja auch wieder das Gleiche. Aber ja, ansonsten ist Samurai Champloo ja trotzdem eine sehr fortschrittliche Serie. Und wie gesagt, wir haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen beiden Episoden. Einmal, dass es in irgendeiner Weise mit Holland zu tun hat. In dem Fall eine lose Verbindung zu Van Gogh. Nämlich, dass dieses Sonnenblumenbild, das dann gezeichnet wird von Fu, ist das, dass
von
man...
Fu?
Ja, von Fu.
Achso, das Bild wird von Fu... Ja. Er hätte verdenkt, von Fu hat das gezeichnet. Deshalb.
Ist dann später auf einem Bild von Van Gogh zu sehen. Stimmt das eigentlich? Also, kennt jemand das Original? Und hat das mal
verstanden? Ja, mit den Sonnenblumen ist halt für ihn da klar, aber halt nicht das mit Fu. Also, ja, Van Gogh und Sonnenblumen, ja. Die Verbindung kennt man ja, aber der hat ja mal zum Schluss... noch gesagt, dass er halt durch dieses Bild mit Fu inspiriert wurde, Sonnenblum zu malen.
Achso, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Bild, das dort gezeigt wurde, auch original ist. Also, dass es tatsächlich diese Zeichnung von einer halbnackten Frau gibt.
Und Fu dafür also, ich kann bei Google zumindest nichts finden, ob es das in echt
ja, und das war ja das Bild von Fu und das hatte der Japaner da gemacht. Und das
ja, aber
hat einfach nur Van Gogh sich
die sah auf dem Bild ja auch nicht so sehr aus wie Fu. Also, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das schon ein Original ist. Ich habe, glaube ich, gerade das Bild vor mir, aber da erkennt man zum Beispiel, also an der Stelle, wo Fu hing auf dem Bild, ist hier einfach nur ein leeres Bild zu sehen im Original. Also, ja, ich schätze das dann wohl nicht. Also, deswegen würde mich halt wieder interessieren. Das ist auch die zweite Sache. Beide haben eine relativ enge geschichtliche Bindung, mehr als doch die anderen Episoden. Also bestimmte Fakten und Personen, die aus der Geschichte genommen werden. Hier dann eben dieser Maler, der am Ende der Episode nach Holland reist und es aber nicht schafft, sondern dann abgefangen und wieder nach Japan zurückgebracht wird. Aber dieses Bild, das scheinbar zu Van Gogh schafft.
Und es sind die bis jetzt witzigsten Episoden.
Das auch.
Also die auf am Humor am meisten ausgelegtesten. Also ich finde, es gibt zwar nochmal eine deutliche Steigerung zwischen der Episode, die wir gerade besprechen und der, die wir gleich besprechen. Also ich finde, die zweite ist nochmal quasi eine komplette Comedy-Episode. Aber ja, die sind auf jeden Fall jetzt schon die, die halt am meisten Humor haben bis jetzt.
Und die letzte Verbindung, man kann argumentieren, beide mit homosexuellen Hauptcharakteren. Auch wenn das jetzt in dieser Episode mit dem Maler nicht ganz klar gemacht wurde, aber die Andeutungen waren schon ziemlich stark. Also es deutet alles darauf hin, dass auch er nicht auf Frauen steht und in vielen Situationen ausgewichen ist. Deswegen... Ja, ich frage mich, ob diese beiden Episoden zusammen geplant wurden, weil diese Holland-Verbindung ist einfach so merkwürdig, aber es wird halt überhaupt nicht darauf eingegangen, in irgendeiner Weise. Es scheint fast Zufall zu sein, dass diese beiden Episoden all diese Verbindungen haben. Das finde ich wirklich komisch.
Und eine Sache, die du am Anfang immer erwähnt hast, die mir da nie aufgefallen ist, sind die unterschiedlichen Zeichenstile. Und das ist mir jetzt dieses Mal aufgefallen, dass in der Episode teilweise die Hauptpersonen bisschen comic-mäßiger aussahen. Das hat mir auch nicht so gut gefallen.
Aber nur Manso, oder? Mit seinen übertrieben. Aber doch nur Manso eigentlich.
Oder? Nein, auch Fu und vor allem Mugen teilweise.
Achso, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber
Nicht die ganze Zeit, aber zwischendurch war es schon deutlich comic-mäßig.
Ich glaube es auf jeden Fall, aber ich war die ganze Zeit so an den Bildschirm gefesselt, weil ich auch fand, dass die beiden, also ich habe jetzt die erste Episode nicht mehr so in Erinnerung, aber die beiden Episoden haben mich auch echt an den Bildschirm gefesselt optisch. Das war wieder so ein, gerade wenn man immer eine Woche dazwischen hat und dann wieder anfängt zu gucken und vielleicht zwischendurch andere Anime guckt, ich bin dann jedes Mal total gefesselt davon, gerade von den Animationen. Und hier gab es wirklich schon Fälle, wo ich einfach nur dachte, oh mein Gott, ich will nicht, dass es aufhört. Und dann gab's noch Situationen, wo es dann nochmal besonders aufwendig gemacht ist, zum Beispiel, wenn man so dann aus dem Fass rausspringt und so extrem übertrieben animiert ist. Wirklich mit ganz vielen kleinen Animationen und wo es ja für den Comedy-Effekt so gemacht ist, dass es halt so übertrieben detailliert ist, diese komische langsame Bewegung. Und dann steht er einfach nur nackt da.
Daran habe ich mich jetzt sogar nicht mal erinnert, obwohl ich es vorhin gesehen habe. Aber, ich weiß nicht, es ist immer lame, dann so Witze nachzuerzählen, aber eigentlich muss man das hier so teilweise machen, finde ich, weil so viele gute Witze drin sind. Es fängt schon an mit diesem, mit der Szene, in der Fu nach dem Preis für die Fähre fragt. Also, wie bei fast allen Folgen geht es halt darum, dass sie am Anfang entweder Essen suchen oder Geld brauchen für irgendwas und dass daraus dann irgendwie die Geschichte entsteht. Und hier fragt sie dann ja eben diesen Fährmann, ob sie eine Ermäßigung kriegt und versucht ihn sie versucht ihn nicht zu verführen oder so, aber sie versucht eben diese quasi als irgendwie ein Mädchenbonus zu bekommen. Sie sagt das so wie so ein süßes Mädchen dann so und guckt ganz lieb. Und versucht dadurch irgendwie einen Bonus zu bekommen. Der sagt einfach, nein, natürlich kriegst du keinen Bonus. Entweder du bezahlst oder du kannst nicht fahren. Und das fand ich schon so geil, weil das einfach so eine platte Reaktion war. Das fand ich schon ziemlich lustig. Und so ein paar Sachen sind einfach, zum Beispiel die Reaktion des Verkäufers auf Mugen, der dann ihm das Geld gibt und fragt, wie viele Tintenfische er dafür bekommt. Falls ihr euch daran erinnert.
Ja.
Ich habe die Folge vorhin gesehen. Da gab es so viele einfach komplett übertriebene Szenen, die halt dadurch lustig waren. Oder in der
Szene. Mit den Tintenfischen fand ich auch lustig. Er kriegt erstmal so schön Geld, nimmt das den Leuten ab und er kauft sich erstmal davon alle Tintenfische, die er kriegen kann, so gefühlt.
Ja, genau.
Und hat scheinbar vergessen, dass er das Geld für die Fähre braucht, genau. Weil das fällt ihm in dem Moment ja.
Ach ja, das Fährgeld. Letzte Spieß vom Hummer landet im Fluss.
Man würde das ja nicht mehr wie Kleingeld, also wie Pfennig, aber dass er dann doch so viele bekommen hat, also der Ente hat sich echt drüber gefreut, als wäre das echt wirklich Vermögen. Also da weiß man halt wieder nicht im Wechselkurs, weil wir letzte Mal schon besprochen haben, wie viel das eigentlich ausmacht, aber.
Scheinbar eine Menge.
Was ich noch sagen wollte, wo du hast das ja schon gesagt mit diesem übertriebenen, was Manzo anging, da gab es noch eine Szene mit dem Maler, der halt Fu gezeichnet hat, dann wollte, dass sie sich ein bisschen mehr auszieht und dann war ihr das unangenehm, er hat dann sich dann recht gerechtfertigt, dass es halt nur für das Bild ist und dann hat er dabei so übertrieben rumgezappelt und zeigen, dass es ihm unangenehm ist. Er hat sich halt, die Zeichnung von ihm, die hat sich halt komplett verbogen und er hat die ganze Zeit zu wild mit den Armen herumgewedelt. Das war schon ziemlich lustig.
Es gibt ein paar Sachen, die meiner Theorie widersprechen, was jetzt der sexuellen Orientierung dieses Malers angeht. Einmal,
ich habe es jetzt auch nicht so gesehen, ehrlich gesagt, wie du meintest.
Also für mich waren eben zwei Anlässe gut. Einmal sein Äußeres, was alles möglich heißen kann, aber er hat ja auch diese langen Fingernägel und alles und dann eben seine Reaktion, wie bestimmt er wirklich dieser Frau ausgewichen ist, damit sie, also weil sie wollte ihn ja und er hat alles getan und sich Ausreden ausgedacht und so. Deswegen ist das nicht ganz eindeutig. Er hatte auf jeden Fall Söhne, deswegen, ja, das sagt zwar auch nichts eindeutig, aber er hat sich auf jeden Fall fortgepflanzt und die andere Sache ist natürlich, dass, also ich meine jetzt die echte Person, nicht die Person in der Serie. Und die andere Sache ist halt, dass er schon für seine Motive immer Frauen ausgesucht hat und gerade diese erotischen Bilder gemacht hat. Also das spricht natürlich auch nochmal für sich. Er ist übrigens der Begründer des Ukiyo, wie spricht man es aus? Ukiyo-E-Stils? Also das, was man hier in der Folge aussieht. Das ist sein Schaffen. Also das sind diese Holzblock-Drucke.
So Holzschnittdinger,
genau.
Genau. Ja, aber nicht eigentlich jetzt, ist, gut, das habe ich jetzt ganz verstanden, dass er wirklich für diesen Stil bekannt ist, sondern ich dachte, er wirklich mehr über diese mehr pornografischen Sachen halt, dass er damit einer der Begründer war.
Vielleicht auch,
also er hat auch scheint es ja dann noch Feuer zu geben.
Ja.
Ja, eben, ja.
Aber, Moment, hier ist es als japanische Druckgrafik übersetzt. Also, ah, hier, Farbholzschnitt. Ja, ich denke mal für beides, aber das war eben das, was er selbst gegründet hat. Also, keine Ahnung. Aber finde ich, ja, cool einfach, dass diese geschichtlichen Fakten, dass man die hier auch wirklich benutzen kann. Ich meine, in wie vielen Anime können wir das sagen? In wie vielen Anime können wir wirklich auf echte Personen verweisen, die jetzt nicht gerade Nobunaga oder so jemand sind, die man wirklich kennt, oder Miyamoto Musashi oder sowas, aber hier wirklich diese einzelnen Personen. Ich werde mal nachher dann mit der zweiten Episode auf jeden Fall noch die Jahreszahlen vergleichen, weil wir bewegen uns hier auf jeden Fall immer im 17. und 16. Jahrhundert, also von 1600 irgendwas bis 1700 irgendwas, und ob das dann wirklich hinhaut mit Samurai Champloo, also wann diese Personen gelebt haben, die sie hier treffen. Aber schon das Intro war halt irgendwie wieder lustig, als irgendwas über Van Gogh gesagt wurde und dann, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Und dann
ja, das fand ich auch gut.
Ja, das war in der zweiten Folge, glaube ich, auch, oder? Mit diesem Berg. Ja. Wurde auch ja. Erstmal, genau. Ja. Also bei mir fiel auch, also eine Szene, die ich gemerkt hatte, die ich dann besonders lustig fand, war die Suche halt, wo McGann dann so Geld eingetrieben hat, dann bei diesen Störenfrieden halt, diese Punks, nenne ich sie mal, ja. Die dann halt alle ausgeraubt, also nachdem er sie erstmal provoziert hat, dann verprügelt hat, dann ausgeraubt hat, dann mussten sie ja noch, also waren sie wieder so kleinlaut, dann mussten sie halt noch hochspringen, einfach damit er merkt, okay, wir haben noch Kleingeld drin, ja. Was mir auch so ganz lustig ist, und dann einfach noch der eine halt wirklich was hatte, und dann, oh mein Gott, wo hast du das denn hergeholt, und einfach dann gerne auch meint, oh, da hängt ja noch ein Haar dran, ja. So. Also muss ich auch nochmal die Serie loben für die deutsche Synchro, die ist halt wirklich auch
ja,
gut. Und die Betonung macht es halt hier und da auch noch aus. Und gerade der von Mugen, der Synchronsprecher, ist schon echt super.
Ja, dieser David Nathan, über den ich nie rede.
wer ist das?
Das ist mir in der Folge auch wieder ganz speziell aufgefallen. Ich höre ja nur wirklich viele Sachen von David Nathan und höre halt speziell, wenn er in irgendwelchen Serien und so vorkommt, aber ich höre halt auch extrem viele Hörbücher von ihm oder sortiere Hörbücher nur danach aus. Und
hat schon fast was Krankhaftes.
Nein. Ich mag seine Stimme einfach, aber selbst wenn man seine Stimme schon so oft gehört hat und dann zum Beispiel wieder eine relativ andere Rolle, wie hier Mugen, dann hört man trotzdem einen starken Unterschied raus, also einfach in seiner Art zu reden. Ich erkenne zwar die Stimme immer wieder, manchmal klingt sie ein bisschen heller, manchmal ein bisschen tiefer, aber seine Art zu sprechen passt einfach so perfekt zu dem Charakter. Also auch so Sachen, die man ihn halt natürlich dann in Hörbüchern gar nicht hören würde. Oder halt auch in anderen Anime-Rollen wie jetzt Piccolo oder so. Da einfach, er passt sich halt perfekt dieser Rolle von Mugen an, und ich hatte nach unserer letzten Episode irgendwas rausgesucht, irgendwas bei YouTube, was ich, glaube ich, im Podcast benutzen wollte. Und da hatte ich dann die englische Synchro gehört. Und ich lese halt immer wieder, dass Fans von, also englischsprachige Fans von Samurai Champloo halt sagen, oh, die ist mal gar nicht so schlecht, die Synchro, jetzt im Gegensatz zu anderen Anime auf Englisch. Und mir hat die überhaupt nicht gefallen. Ich fand das ganz furchtbar. Also es klang überhaupt nicht gut. Aber ich glaube, dass, ja,
da ja, ist man muss dazu sagen, auch wenn man sich oft über deutsche Synchronisation aufregt, ich glaube, wir haben schon so die besten Synchros. So.
Ja, aber in den meisten Bereichen stimmt das ja auch. Das Einzige, wo es dann meist aus dem Rahmen fällt, sind Spiele, die halt einfach nicht aufwendig synchronisiert sind. Aber
ja.
Ja, das ist schon ziemlich gut. Und ich würde
Samurai-Champion
nicht in einer anderen Sprache hören wollen.
Ja. Wollen wir jetzt zum Highlight der Episode kommen?
Meinst man so?
Ja.
Wer ist
das? Das ist ein Agent oder ein nicht Agent, sondern ein
verdeckter Ermittler.
Ein verdeckter Ermittler, genau. Der halt gegen diesen Prostitutionsring ermittelt. Hm. Und es ist, oh Gott. Es ist so großartig, ich habe die ganze Zeit schon auf ihn gewartet, und es fängt halt direkt mit einem Monolog von ihm an, der, glaube ich, noch mehr oder weniger normal ist, aber dann das erste Mal, wo er irgendwie sich selbst vorstellt, ist irgendwie, ich bin übrigens Mansu die Säge, und wo man dann diesen fetten, also sorry, wo man dann diesen fetten, komischen Mann sieht, und nachher sieht man auch eine Szene, in der ein Monolog führt, wo man dann am Anfang irgendeine Szene zu Ende geht, der Monolog fängt schon an und dann sieht man ihn, wie der irgendwie schwitzend in irgendeiner Ecke sitzt und irgendwie sein Schwert anguckt und so, das ist so großartig und auch eigentlich...
Ja, der hat dieses Fitnessgerät nachgebaut.
Da, ja, genau.
Da rumgewackelt. Oh Mann. Ich dachte so ja erst, der holt sich in der Situation da einen runter, natürlich, weil ja. Fuda so halb nackt steht.
Natürlich. Ja. Aber es passt halt gut zum Thema dieser Episode, also weil halt alles um Pornografie geht und so, und deswegen brauchte man natürlich auch so eine Szene. Es war nur ein bisschen schade in dem Moment, dass er erst danach durch das Loch geguckt hat. In den Raum. Ja. Danach hätte es einfach noch besser gepasst. Ja,
genau. Das habe ich mir auch gedacht.
Und man sieht ja auch immer mal wieder zwischendurch, während seine Kollegen irgendwas machen, wie er einfach so ein Heft anguckt, so, ja. Weil minderjährige Zwangsprostituierte abgebildet werden, und der guckt sich das halt in aller Ruhe an. Und mit am besten finde ich das, wo er dann am Ende diesen Prostitutionsring da auflöst und dann sagt er, ich habe hier irgendwie das Magazin als Beweis, dann hält er halt das Heft in der Hand und zeigt es, und dann sagt er, und dieses Mädchen, und dann hält er auch Fu einfach in der Hand und zeigt sie hoch, als wäre sie irgend so ein Gegenstand. Das macht so gar keinen Sinn, ich musste so lachen. Vor allem, weil man richtig merkt, es ist sie unangenehm, dass er sie irgendwie festhält. Oh Gott, das ist so großartig. Und ganz am Ende sieht man nochmal vollkommen unnötig eigentlich, wie er in diesen Heften rumblättert.
Ich find's toll.
Und allein schon dieser Spitzname ist so großartig.
Ja.
Alles an ihm ist toll.
Also ich glaube, wir sehen ihn noch in zwei Episoden.
Ja, in so ein paar Episoden sieht man ihn nochmal.
Also er ist in der Baseball-Folge mit drin, da spielt er, glaube ich, mit. Und
das ist ja seine Lieblingsepisode, oder?
Ja, und er ist noch auf jeden Fall in einer Folge nochmal ermittelnd dabei.
Ja. Boah, das ist großartig. Oh Gott.
Ja, das ist auf jeden Fall super. Das war wieder so ein Fall, wo ich mich in beiden Folgen gefreut habe, dass zwei Sachen, von denen wir ständig sprechen, jetzt schon vorkamen. Einmal Manzo eben und dann die Einleitung zu Episode 6, über die wir auch immer wieder sprechen.
Ja.
Das war auf jeden Fall gut.
Ja, aber das mit den Heftchen war ja dann auch nochmal am Ende mit Mugen und Jin. Also gerade bei Jin hätte ich es auch nicht gedacht. Weil die beiden ja auch nochmal so dastehen, einfach so reingucken und zu, dann unangenehm wird. Und sie hat dann nochmal betont, also, ja, hat meine Brüste viel zu groß gemacht, und beide offensichtlich auch hingucken. Ja, stimmt. ja, aber sowieso auch wie die Folge halt war oder aufgebaut ist. Also ähnlich wie bei jeder anderen Folge, irgendwie alle suchen nach Geld, Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und jeder geht seinen eigenen Weg, total unterschiedlich, und dann zum Schluss halt die Auflösung, dass doch wieder alles zusammenläuft, und eigentlich Shin, der, wo man denkt, dass er überhaupt nichts dafür macht, dann halt eigentlich der Held ist, oder also überhaupt dieser alte Mann dann der Drahtzieher ist.
Ja, das war auch cool.
Ja, sowieso, die sitzen halt da draußen an diesen Terrasse oder Bordschirm, was das da ist. Ja, und das ist dann eigentlich alles so in der Umgebung, da hinter den abspielt, also dass wie alles zusammenläuft. Und
man hätte sich bei den Goldzähnen des alten Mannes eigentlich schon denken können, dass er nicht nur die ganze Zeit Shogi spielt. Zwei Sachen dazu. Also erstmal, ich fand das Ganze ziemlich spannend, auch dadurch, dass, na gut, ich habe überlegt, ist das jetzt gut, dass Jin direkt sein Leben aufs Spiel setzt? Weil einerseits wissen wir dadurch, er wird nicht verlieren. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen schade, dass man das vorher weiß, weil bei Samurai Champloo ist ja sonst immer alles offen. Also ob er gewinnt oder verliert. Aber andererseits hat es das natürlich auch, also man konnte nachvollziehen, dass es für ihn spannender ist, weil er sich ja nun wirklich nicht leisten kann, dann einen Fehler zu machen. Und eine Sache, die mir nicht gefallen hat, im Deutschen wurde, also als Jin gewonnen hat, wurde es im Deutschen als Schach übersetzt, was halt keinen Sinn ergibt, dass er Schach sagt.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Das ist Blödsinn.
Ja, okay.
Und die eine Sache halt noch mit dem, also als sie aufhören wollen in der Nacht und der alte Mann dann das Brett umkippt und Jin sich alle Steine gemerkt hat und dann den goldenen Shogun ganz hinten auf die Position stellt und der alte Mann sagt, stand er nicht hier vorne. Was glaubt ihr, wer von den beiden hatte recht? Also hat Jin in dem Moment die Situation ausgenutzt und versucht zu betrügen, indem er den Shogun wieder zurückgesetzt hat, oder hat der alte Mann betrogen?
Ich weiß es nicht.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der alte Mann betrogen hat, weil Jin, nein, der macht das nicht.
Also würde ich jetzt eigentlich auch sagen.
Ich würde Jin auf jeden Fall zutrauen, dass er die Situation genutzt hat, weil man sieht, merkt ja immer wieder, dass er zwar ruhig, aber trotzdem fies sein kann. Eigentlich in fast jeder Folge. Ich bin mir nicht sicher, weil es ergibt halt irgendwie, also Jins Blick war dann so, er hat dann irgendwie so ein bisschen geschwitzt oder sowas, als er gemerkt hat, was der alte Mann gemacht hat. Und er könnte es jetzt natürlich aus Höflichkeit nicht gesagt haben, aber beide wussten ja, dass Jin sich jeden Stein gemerkt hat, also ich bin mir nicht sicher. Naja, der alte Mann wusste, dass Jin scheinbar so ein gutes Gedächtnis hat, dass er jeden einzelnen Stein zurückstellen konnte. Warum sollte er jetzt denken, dass Jin darauf reinfällt, bei diesem einen Stein? Er müsste doch wissen, dass
er sich den da in dem Bezug. Aber ich meine überhaupt die Tatsache, dass er das halt rumwirft und so, macht doch dann eher Sinn, dass er den, also er halt der Betrüger ist und der Lügner.
Ja, aber, das war ja sozusagen der Twist in der Szene für mich. Oh, der ist der Betrüger, nö, Jin lässt sich das nicht gefallen. Ah, Jin hat auch versucht zu tricksen, sozusagen. Und so endete die Szene dann. Also ich glaube, dass beide schmutzig gespielt haben.
Und durch dieses Abnicken, dieses Einknicken von Jin, die jetzt auch damit interpretiert, dass er halt jetzt halt nachgibt, so okay. Er sagt jetzt lieber nichts dagegen, er lässt sich halt gefallen und spielt weiter. Ja, aber ja sein. Klar, man kann es auch anders sehen. Ne?
Okay, viel gibt es hier, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall, die Verstrickung ist immer toll. Also das ist auch, das hatte ich jetzt die letzten Wochen noch nicht so erwähnt, aber ich finde halt wirklich, wirklich gut, wie die Episoden immer auf eine Art geschrieben sind, dass die Figuren lustig verstrickt sind. Also wenn dann Mugen mal jemand hinterher rennt und dann wieder bei Fu stoppt und dann wieder weiter und wie diese ganzen Sachen immer doch miteinander verbunden sind, ist einfach so toll, weil
Jin spielt mit dem Boss erstmal das Spiel.
Ja, genau. Aber man könnte ja meinen, dass beziehungsweise, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es wirklich, wirklich oft bei Samurai Champloo so, dass sich alle aufteilen. Mir fallen jetzt ganz wenige Folgen ein, wo die wirklich die ganze Zeit zu dritt unterwegs sind. Das kommt, glaube ich,
kaum vor. Ja, das ist ja quasi ein Running Gag. Also es passiert ja die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, es würde erzählerisch halt auch nicht so gut funktionieren, weil das würde immer heißen, dass Mugen und Jin gleichzeitig... Gut, die Folge danach, da sind sie zusammen unterwegs.
Fällt mir gerade ein. Aber das bietet natürlich auch die Möglichkeit, mehrere kleine Geschichten miteinander zu verbinden.
Ja, aber für gewöhnlich müsste man meinen. Also bei Cowboy Bebop zum Beispiel war es immer ein Kritikpunkt für mich, dass die Charaktere kaum was zusammen machen, sondern immer einzeln. Aber dort war es halt auch nicht, also meistens nicht so clever verstrickt wie hier, sondern dort waren es dann wirklich Einzelgeschichten und hier sind es halt zusammenhängende Geschichten. Also,
ich finde, das wirkt hier auch so, als ob die sich dann halt nur für die Mission oder fürs Geldverdienen aufteilen und sonst irgendwie schon zusammen abhängen, finde ich. Ja. Deswegen denke ich, dass das.
Aber
das
ja, ist schon, als wäre das eine gemeinsame Reise irgendwie, genau.
Ja. Aber das ist ja eben das, was wir zu sehen bekommen. Wir bekommen halt relativ selten zu sehen, wie alle drei zusammen was machen. Also vergleichsweise. Was ich sagen wollte, ich denke jedes Mal am Anfang dieser Episode, wenn ich die gucke, dass es sich bei diesem Typen, bei diesem Maler, um einen total kranken Psychokiller handelt. Weil man so irgendwie immer erklärt, er ist nur an ihrer Haut interessiert oder sowas. Und ich denke, jedes Mal, der war irgendwie so ein kranker Typ, der Mädchen zu sich holt und ihm dann die Haut abzieht oder so.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob er nur eine weiche Haut und so. Ich meine, er betont ja noch dieses naive Mädchen halt und so.
Ja, aber das wäre halt nicht so. Also er ist halt ein verdeckter Ermittler und jagt diesen Typen und sagt irgendwie, er ist nur an ihrer weichen Haut interessiert. Für mich klingt das schon so, als wäre es...
Ja, doch. Also da bin ich jetzt zwar nicht auf diesen Gedanken gekommen, obwohl ich eigentlich der Mensch komische Mensch, Mensch des Podcasts bin, aber ich kann anscheinend ja nicht mal Mensch aussprechen, das will schon was heißen, wie man gerade gesehen hat, aber so aus dem Kontext gerissen hört sich es auf jeden Fall so an, wie du gerade meintest.
Ich musste an das Parfüm denken.
Ja, genau, ich auch. Das hat einfach irgendwie zu gut gepasst.
Na gut, wäre halt schade gewesen, wenn Fu direkt in Folge 4 gehäutet wird. Folge 5.
Nur die Hälfte.
Ja, danach hat sie dann halt. Danach läuft sie dann halt ohne Haut rum. Ja.
Gut, dadurch ist halt moralisch auch alles irgendwie offen. Also eigentlich hat dieser Maler ziemlich viel zu verschulden und dürfte am Ende eigentlich nicht davon kommen, aber. ich denke, man geht jetzt davon aus, dass alle Mädchen, die noch nicht entführt oder verschleppt wurden, dann am Ende gerettet wurden, aber scheint ja schon so, als ob er viele, viele Dutzende hat verschleppen lassen durch seine Taten. Der kranke Typ. Mhm. Eine Szene, die für mich noch, also die keinen wirklichen Sinn ergeben hat, nämlich am Ende, wenn Mugen den beiden auf dem Kahn hinterherjagt. Ist euch da was aufgefallen, wenn er dann auf die Brücke springt?
Ja gut, er hat nicht wirklich gekämpft, oder? Dann ist doch mit dann so reingesprungen. Also es war jetzt...
Ja, das auch.
Daneben geschlagen. Oder was meinst du jetzt noch?
Der hatte Fuya plötzlich unter dem Arm und war weg oder so.
Es war so, also der Kahn ist ja von der einen Seite des Flusses unter die Brücke gefahren. Mugen ist hinterhergerannt. Auf der gleichen Seite, das heißt, er hat die gesehen und ist dann irgendwie so vorbeigerannt und auf die Brücke drauf, hat sich dann auf eine Seite des Geländers gestellt, und zwar die entgegengesetzte Seite, das heißt, die kam sozusagen von links von der Brücke und Mugen ist schon mal rechts auf die Brücke gesprungen. Hat dann aber nach unten geguckt und den beiden ins Gesicht geguckt, obwohl die noch auf der anderen Seite der Brücke waren. Und dann sind sie durchgefahren und dann ist Mugen erst runtergesprungen. Das heißt, er hat die schon angeguckt, bevor sie überhaupt unter der Brücke waren mit dem Kahn. Er stand auf der anderen Seite.
Total anders in Erinnerung.
Ja, aber wie ist er sonst auf den Kahn gesprungen? Also der hat die angeguckt, dann sind sie durchgefahren, dann ist er draufgesprungen. Aber der stand
ja die ganze Zeit... Ich hab da nicht so drauf geachtet, muss ich sagen.
Mir ist total aufgefallen.
Nee, ich hab das halt wirklich so normal in Erinnerung. Ist drauf. Also die sind durchgefahren, hat und gesagt, hört er schon wieder, und dann hat er runtergeguckt, ist dann gesprungen.
Nee, der hat die vorher angeguckt, bevor sie durchgefahren sind. Weil die saßen ja hinten im Kahn. Das heißt, er ist erst draufgesprungen, als der Kahn komplett durch war. Also er hat sie eigentlich angeguckt, während ihre Seite des Kahns noch auf der Seite der Brücke war, die noch nicht durchgefahren ist. Aber Mugen war ja schon auf der anderen Seite. Na egal, guckt's mal. Ich hab recht.
Ja. Ich hab's halt genau andersrum in Erinnerung.
Ich hab recht. Marcel guckt noch
nicht. Ich wollte... Was?
Wenn's überprüft.
Ich wollte das nochmal im Restaurant halt nochmal das erwähnen, halt sowieso, wo sie halt den Malus zum ersten Mal kennenlernt, also wo er ihr das Angebot halt macht, sie darf so viel bestellen, wie sie mag, dann übertreibt sie halt auch wieder mit 20 Portionen. Später aber wieder Gin und Mugen, der ein Tierchen gibt, der da zahlt und dann noch auf ihn deutet. Aber da regt es sich überhaupt nicht auf, aber eigentlich haben die sie auch gerade wieder kostenlos durchgefuttert und da lässt sich das auch noch schnell einfach gefallen. Also ja, dann geht es ja eigentlich mit dem Plot erst richtig los, dass sie halt dann nicht malen möchte und dies und das.
Ja, ich glaube, er ist... Ich glaube, er kommt aus einer ziemlich reichen Familie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was seine Eltern gemacht haben, aber die waren irgendwie... Moment, wurde eine Mutter geboren als Sohn einer Familie, die aufwendig dekorierte Stoffe produzierte. Also klingt für mich, als wäre es eine reiche Familie. Mhm. Sonst könnte er sich ja wahrscheinlich seinen Lebensstil auch nicht. Ja, obwohl, ja. Nee, stimmt eigentlich auch nicht, weil er hat ja gesagt, allein als Maler kann er nicht überleben. Deswegen muss er das ja machen.
Man kennt auch was viel. Er hat ja auch gesagt, das ist ein Atelier. Also nicht, muss ja nicht unbedingt sein Haus gewesen sein, wo sie waren, sondern ein Atelier. Also ich weiß nicht, ob das so typisch war und eigentlich in anderen Umständen. Ja, er wirkt halt schon sehr, sehr reich für sein Aussehen oder Verhalten.
Ja, weil er die Sache
gemacht hat. Kann schon sein, dass er ein Erbe ist.
Weil er ja, diese Sache
viel dabei rausspringt.
Naja, der eine Typ hatte Goldzähne. Die Frau hat auch mit Geld um sich geworfen. Also die schienen dagegen eher viel Geld zu haben.
Ja, das stimmt durchaus.
Okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben wahrscheinlich jetzt zu der Folge alles gesagt, oder?
Bis auf eine Sache, und zwar die, die Regisseurin von der Episode heißt Sayo Yamamoto und, genau, doch, ist eine sie. Sayo klingt auch weiblich. In der Zeit, als sie hier an dieser Episode gearbeitet hat, für Manglobe heißt ja Studio, wurde ihr dann eine eigene Serie angeboten. Also ihr wurde angeboten, selbst Kontrolle über einen eigenen Anime zu nehmen. Also, was sage ich, ein eigenes Projekt. So, ihr wurde ein eigenes Projekt angeboten und während sie halt an Samurai Champloo gearbeitet hat, was nachdem, wie es halt klingt, einige Zeit gedauert hat, also scheinbar geht da schon einige Zeit und Arbeit in die einzelnen Episoden rein. Und in der Zeit hat sie halt einen Ausflug nach Brasilien gemacht und kam dort dann auf die Idee für ihre erste eigene Serie. Die hieß dann Michiko und Hachin. Die kenne ich zwar selbst nicht, aber scheint eine sehr beliebte und hoch angesehene Serie zu sein. Und die hat sie dann eben auch für Manglobe produziert. Aber es scheint halt schon durch ihre Arbeit an Samurai Champloo zu kommen, dass sie dann diese Chance hatte, das zu machen. Also... Und scheinbar hat sie dann später auch mit Shinichiro Watanabe und Dai Sato, der diese Episode hier übrigens geschrieben hat, weitergearbeitet. Also, finde ich cool. Wenn dann natürlich, also ich meine, Watanabe scheint ja auch ein großer Name zu sein und das scheint schon ein Sprungbrett Brett zu sein, sowas zu machen. Aber auch der Schreiber dieser Episode, also Daisato, Sato, der hat zum Beispiel auch an Cowboy Bebop mitgearbeitet, an Ghost in the Shell, Stand Alone Complex und Wolf's Rain, falls du dich daran noch erinnerst, Marcel. Mhm. Also all diese Serien aus der Zeit, und ist halt auch ein ziemlich großer Name in dem Sinne.
Bei dieser Abschiedsszene von dem Maler auf den Kanten, was ich da eigentlich auch noch lustig fand, war dieses das Echo, was imitiert hat, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Der stellt aber dieses Depot, geht er so nach unten.
Das war so dumm.
Aber sag's nicht weiter. Ich meine, hätte er das gemacht, weil er das abtaucht, okay, aber ja, das war's ja. Halt. Ich hätte einfach so einen Dialog, dann so ein Echo nachgehabt.
Genau. Übrigens sind Jin und Mugen in diesen beiden Episoden überraschend zahm. Sie haben, glaube ich, niemanden getötet, oder? Der gesamten Zeit.
Stimmt, ja, stimmt. Oh mein Gott.
Nein, der nicht stimmt.
Also vor allem für Mugen ist das ja schon.
Und in Folge 6 auch nicht, da hat er nur jemanden den Zopf abgeschnitten aus Mugen.
Ja, aber er hat wenigstens diesen Kampf, also waffenlosen Kampf da mit den Stäbchen gemacht, das ist eine Handgun. Also es passt schon mehr zu Mugen, wo er diese Stäbchen dann in die Hand gerammt hat, wieder mal.
Genau. Okay, gehen wir weiter zu Episode 6. Es ist höchste Zeit für rothaariger Fremder.
Den Ausländer.
Ja, kommt jetzt eine musikalische Unterbrechung, Toni?
Weiß ich nicht.
Auf ihrer langen und beschwerlichen Suche nach dem Samurai, der nach Sonnenblumen duftet, kommen Mugen, Jin und Fu schließlich in der schönen Stadt Edo an.
Ja, Stranger Searching im Englischen, die Episode. Es geht um einen, es beginnt mit einem Esswettbewerb, was auch so...
Ja, es beginnt nicht mit einem Esswettbewerb, wie kannst du das sagen?
Ja, es beginnt mit einem lustigen Lied, das ihr vermutlich gerade gehört habt. Aber dann geht's weiter zu einem Esswettbewerb.
Und das war das Startsignal. Ich begrüße Sie auch dieses Jahr recht herzlich zu unserem Wettessen. Auch diesmal haben sich wieder alle Vielfraße der Stadt hier versammelt. Die Regeln unseres Wettbewerbs sind einfach. Derjenige, der die meisten Reisschalen vertilgt, hat gewonnen. Der Sieger bekommt die Teilnahmegebühren aller anderen Wettkämpfer. Serviert wird eine Delikatesse aus Edo. Anagodon!
Die drei verlieren dabei. Auch Fu als Letzte und dadurch
dämlich.
Ja, dadurch verlieren alle ihre Waffen, beziehungsweise was auch immer Fu da dabei hat. Ist das,
weil das der Wetteinsatz war.
Genau, das war der Wetteinsatz. Die drei verlieren alles, und zwar an einen großgewachsenen holländischen Mann mit roten Haaren.
Was? An Japaner natürlich.
Der dann die drei darum bittet, für ihre Schwerter eine Stadtführung mit ihm zu unternehmen durch Edo. Und die drei tun dann so, als würden sie sich auskennen. Also gerade Jin ist hier wieder sehr hinterhältig und behauptet einfach an verschiedenen Stellen, dass er dieses und jenes weiß. Und es läuft dann darauf hinaus, dass sie in ein Theater gehen. Währenddessen werden die, beziehungsweise wird dieser holländische Mann auch verfolgt von japanischen, von der Polizei vermutlich, die keine Ausländer in ihrer Stadt haben wollen. Und dazu gesellt sich dann auch noch eine Gruppe von Holländern mit Schwertern, die diesen Mann scheinbar begleitet haben, und es kommt dann zum großen Showdown und wieder doch nicht im Theater, wo dann alle ihre wahren Identitäten enthüllen.
Und der Holländer ist einfach schwul.
Genau.
Ja, das ist wichtig sogar.
Ja, das ist auch noch ein wichtiger Plotpunkt, und hier gibt es dann auch keine Zweifel daran, im Gegensatz zu dem Maler davor.
Ja.
genau. Ja, Stranger Searching. Bisher auf jeden Fall meine Lieblingsepisode von denen, die wir bisher gesehen haben. Also nochmal, wie Philipp schon gesagt hat, nochmal einiges im Humor dazu gesetzt. Die ganze Stimmung ist sehr toll.
Also schon die erste Szene. Also ich habe auch direkt nochmal zurückspulen müssen und mir dieses Intro direkt wieder angesehen, weil ich es einfach so lustig finde mit diesem merkwürdigen Gesang. Und
ja, ich würde es eigentlich gerne mal in anderen Sprachen hören, aber das ist so lustig, weil es ist halt irgendwo so zwischen diesem... ich weiß leider nicht, wie man diese Kunstform nennt, aber es ist halt so eine Art von klassischem japanischen Gesang mit diesen Holzklötzern, weiß ich nicht, und dazu dann halt diese etwas schiefen Töne, wo dann irgendwelche Sachen gereimt werden oder nicht. Ich glaube, das ist halt eigentlich auch sowas, was man für gewöhnlich eher auf Bühnen gehört hat, vielleicht während oder bevor irgendwelchen Geisha-Vorführungen und so, aber ich kenne mich da leider nicht so genau aus. wenn ich wüsste, wie diese Kunstform heißt, würde ich es ja gerne mal recherchieren. Aber es ist auf jeden Fall was, das man mit Japan verbindet, diese Holzklänge und diese Geräusche und diese Art von Gesang. Aber hier ist halt, auf diese Art wird halt erklärt, wo die drei gerade unterwegs sind. Und es ist halt extra, der Gesang ist halt extra schief und es ist einfach lustig.
Das ist schon ein sehr, sehr geiler Einstieg für die Folge,
ja. Ja.
Genau. Ich dich großartig fand ich ja auch dieses Wettessen, wo die Leute dann anfingen mit, oh, ihr Magen ist mit der Unendlichkeit verbunden.
Ja,
ist
was das
die nächste Evolutionsstufe für den menschlichen Magen?
So gut.
Richtig geil. Und dann macht sie so richtig dumm, gibt sie auf, indem sie die Fliege kaputt macht.
Ja, sie wird von der Fliege genervt. Ich habe schon wieder vergessen, dass das passiert. Man gibt halt auf, indem man klatscht. Und ja, indem man sich in die Hände klatscht. Das ist halt das Zeichen, dass man aufgeht. Ja. Und man sieht schon am Anfang des Wettessens so eine Fliege langfliegen. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht mehr, was das jetzt heißt, aber irgendwas muss das zu bedeuten haben. Und dann zerschlägt sie halt diese Fliege und das wird dann als Aufgeben missverstanden. Und aber ich finde, wo wir gerade bei den wunderbaren Kommentatoren waren, die ich glaube ich auch so ein bisschen über die Sportmoderatoren, die es halt wirklich kipp lustig machen sollten, weil die auch manchmal sehr Sachen sagen. Und
Erste holt sich schon Nachschlag, was geht denn da ab?
Und der Höhepunkt an der Stelle war, wo die Leute kotzen, zusammengebrochen sind und einer sagt, es hat schon fast etwas Spirituelles und überall ist halt Kotz und Leute brechen zusammen.
Die Moderation war wirklich gut. Also das, was Tati schon gesagt hat, irgendwie ihr Magen muss mit irgendwas verbunden sein und dann führt bis ins Weltall. Und, und dann diese ganzen, werden so die Mägen der Zukunft sein, sind wir hier auf einer Stufe Evolution und all diese tollen Sachen. Und hier bei der Episode haben wir das Scratching wieder zurück aus der ersten Episode, aber hier hat es mich viel weniger gestört, weil...
Das ist mir sofort aufgefallen.
Ja, weil ach, hier
stimmt,
wurde
aber es, hier fand ich...
Ja, hier also, wurde es halt einerseits benutzt für Comedy-Effekte, also zum Beispiel der Typ, der halt gekotzt hat und dann wurde die Kotze noch zweimal sozusagen durch diesen komischen Schnitt nochmal zurück in den Mund gezogen und wieder rausgekotzt.
Und dann subtiler, intelligenter Humor.
Und dann später halt bei der Stadtführung hat es halt irgendwie auch gepasst, weil es diese Art von, einfach so ein Tagestrip, irgendwie hat es das unterstützt, dadurch, dass zwischendurch diese Zwischenschnitte kamen.
Ja, durch den Szenenwechsel dann, ja.
Ja, weil hier hat es eben nirgendwo das Tempo rausgenommen, weil das waren ja langsame Szenen und dadurch hat das wirklich gut gepasst.
Ich fand das hier auch nicht so nervig wie in der ersten Folge.
Ja. Und ich dachte eigentlich, Fu würde gewinnen den Wettbewerb, aber ich wusste auch nicht mehr, dass sie ihre Schwerter dann abgeben. Aber ich habe mich schon auf Kugel-Fu gefreut. Hier war sie noch gar nicht so lang zu sehen, also einmal kurz auf der Treppe, aber wir haben ja mindestens noch 2-3 Mal in späteren Episoden diese komplett runde Fu, die dann sogar noch extremer aussieht als hier.
Ja, und Mugen sagt auch zu ihr irgendwie, wie du aussiehst oder so.
Ja.
Und sie ist total irgendwie überrascht und irgendwie enttäuscht. Und ihr ist das voll unangenehm. Das ist total süß. Irgendwie so, wie, was ist denn? Oder irgendwie sowas. Und sie sitzt halt komplett aufgedunsen auf dieser Treppe.
Das war übrigens noch eine Sache zu der Episode davor. Da wurde zum ersten Mal so wirklich anerkannt, dass Fu halt eine gut aussehende junge Dame ist, während das bisher nie so richtig klar gemacht wurde, ob das... Also natürlich ist sie als Figur hübsch gezeichnet, aber das heißt ja noch nicht unbedingt, dass die Zeichner mit dieser Intention rangehen. Also da gab es ja dann direkt in der zweiten Episode ganz andere, diese Femme Fatale, die dann sehr, sehr viel weiblicher aussah und so. Und deswegen finde ich sowas immer interessant, wie gehen die Zeichner daran. Also für uns sieht Fu natürlich hübsch aus, aber sehen die anderen Figuren in ihrer Umgebung das auch so?
Stehst du auf 15-jährige Mädchen?
Absolut. Hier gibt's ja, also da gab es ja dann auch noch die Szene, wie Mugen halt in dieses leere Haus reinkam und die Zeichnung gefunden hat und nur so gelacht hat. So, weil er gerade das Bild von Fu gefunden hat. Also, das würde ich nur sagen. Und hier dann halt der Kontrast, wie sie komplett vollgefressen und rund auf der Treppe sitzt.
Boah, das war schon toll. Sehr...
Aber wo du gerade gesagt hast, dass du überhaupt dachtest, dass Fuhrer gewinnt, also eigentlich, ich meine, dadurch, dass er eher Wertsachen die Schwerter abgeben, Samurai ohne Schwerter lief, also kann man sich ja schon denken, dass sie auf jeden Fall verlieren müssten, weil irgendwie das ja dann der Spannungsbogen in der Folge ist. Also, oh, cool.
Ja, aber daran das muss ja man sich erinnern, dass das der Spannungsbogen ist. Das hätte ja wohl komplett anders hingehen können. Das hätte ja ein komplett anderer.
Dass sie ihre Waffen wiederbekommen, weiß nicht, dann wäre es irgendwie total sinnlos gewesen,
ja,
dass
sie überhaupt ihre Wertsachen abgeben. Der Sinn daran war ja eigentlich nur der Gag, dass Jin sein Schwert nicht abgeben wollte und dass die kein Geld haben und dann nimmt Mugen das Schwert halt ab. Das hätte ja schon gereicht. Damit der, sonst hätte der S-Wettbewerb ja keinen Einsatz gehabt. Das heißt ja nicht, dass jemand verliert. Jin hat ja die Runde davor, auch, also die Folge davor auch nicht verloren, nur weil er was Großes eingesetzt hat. Das hat ja eher dazu geführt, dass er wirklich gewonnen hat. Und so hätte es hier mit den Schwertern auch sein können. Deswegen war ja, also das hat ja zu so vielen tollen Szenen schon geführt, wie Jin halt so schnell schon verloren hat, als erster schon aufgegeben und dann halt so böse Mugen angeguckt hat, dass er auf keinen Fall verlieren darf, dass dann Mugen eben auch verloren hat. Und dann waren sie halt nochmal extra wütend auf Fu. Also allein deswegen hat es sich ja schon gelohnt, ob sie dann später die Schwerter gehabt hätten oder nicht, ist halt eine ganz andere Sache, die hätte man ja auch, die hätten ja dann auch geklaut sein können oder irgendwas. Aber ja, ich fand das super hier mit dem jungen holländischen Herrn, wie er versucht hat, Japanisch zu machen. Also, das war auch, nein, ich bin ein Japaner wie ihr. Und, obwohl
wobei schon so ich sagen offensichtlich muss, war. Wobei ich sagen muss, dass die Synchro da nicht schlecht war, aber mich hat die Stimme so ein bisschen genervt, weil es eine sehr hohe Stimme war und deswegen, ja, ist der mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber.
Okay, hab ich gar nicht gemerkt. Hm? Ist mir nicht aufgefallen.
So. Ja, nee, das ist, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache, aber irgendwie hat mich die Stimme so ein bisschen genervt.
Ich hatte den Charakter einfach nur unglücklich gemacht.
Warum?
Deswegen?
Ich weiß nicht, der hat irgendwie so ein Flair wie so ein dummer Peter oder sowas, keine Ahnung, so.
Ach, ich weiß nicht, ich fand das toll, dass er so naiv war. Er hatte halt dieses, ja, einfach weil er halt ein Fremder in diesem Land war. Also ich glaube oft, er hatte halt diesen, er war halt ein Tourist. Also wenn er selbstbewusster gewesen wäre, dann hätte er irgendwie nicht so gut in diese Rolle gepasst, glaube ich. Also wenn er.
Was ich aber richtig komisch fand, dass die, ich meine, der als Europäer sieht er da ja einfach komplett anders aus. Allein von der Haarfarbe, von der Augenfarbe, von der Größe wurde das ja, glaube ich, extra verdeutlicht. Ja. Und dann sagt er, nein, ich bin natürlich Japaner und das fällt einfach keinem auf.
Naja, vorher hat er ja die Kopfbedeckung getragen, die hat er ja dort dann erst abgenommen. Also auch bei dem Essen hat er ja die ganze Zeit. Und auch die alle anderen Holländer hatten ja alle diese Körbe auf dem Kopf, sodass keiner sieht, wer sie sind.
Und dann diese holländischen Schuhe.
Total. Ja, daran habe ich es dann auch gemerkt. Beziehungsweise ich wusste halt nicht mehr, aus welchem Land er kommen sollte, weil erstmal wurde ja nur gesagt, er ist Ausländer. Und an den Schuhen dachte ich dann schon, hä, kann das schon wieder um Holland gehen? Eine Folge später kann das sein, aber...
Ich dachte noch so, alles klar, die Holländer kommen, okay.
Schon wieder.
Aber spätestens im Restaurant war es ja schon irgendwie, fand ich es auch ein bisschen zu übertrieben halt, wenn die halt die Polizisten oder was das jetzt waren, halt dann gesucht haben nach Ausländern und aber die stehen dann neben denen und dann duckt sie halt und guckt eine Seite, aber von der Größe her und der Haarfarbe wäre das ja schon sehr auffällig.
Ja, aber auch da, ich meine, erstmal saß er denen ja mit dem Rücken zu, als sie vorbeikamen. Er saß so an dieser Wand und es sollte dunkel sein. Es ergibt schon Sinn, dass die jetzt nicht unbedingt jeden, also sie hätten ihn ja dann vielleicht bemerkt, wenn Mugen nicht schon vorher was gesagt hätte. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie waren ja nicht schon vorbei, als Mugen gemeckert hat.
Nein, das war schon unrealistisch, das fand ich auch.
Fand ich nicht. Kein Stück. Aber was ich halt wirklich toll finde, ist, dass man hier erst gemerkt hat, oh, Samurai Champloo ist einer von den wenigen Anime, wo nicht alle bunte Haare haben. Stimmt ja. Jemand mit roten Haaren fällt hier tatsächlich auf, weil es also halbwegs geschichtlich akkurat gemacht ist, wie die Figuren aussehen.
Auch die Augen fand ich irgendwie anders.
Ich finde immer noch lustig, diese eckigen Stirn, diese Kopfbeulen oder so, bei dem Stil bei Samurai Champloo.
Ja, stimmt.
Ich weiß gar nicht, was das eigentlich mal soll. Also, ob das jetzt, was diese Anspielung soll, dieser Stil mit.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Schönheitsideal oder sowas war. Ich meine, da gab es viele seltsame Sachen.
Ja, das stimmt. Es wäre da irgendwie mal aufgefallen. Naja, wer weiß. Was eine meiner Lieblingsszenen war in der Folge, war auf jeden Fall da bei der Stadtrundgang. Das war ja einer der ersten Etappen da, diese Kaminari-Mann, also der Ausländer hat immer das ist der Kaminari-Mann und dann Jin hat noch so Kaminari-Mun, also er hat es dann auch wiederholt, also berichtigt und dann aber fuhr aber auch, das ist der Kaminari-Mann, also sagst du dann auch noch falsch, Mann. Und einfach nur, das ist nur meins.
Stadtrundgang. So richtig unprofessionell, das war echt gut gemacht.
Und es wurde immer weiter von Fu und dem Mann, dessen Namen ich vergessen habe. Oder wurde er überhaupt genannt?
Ja, doch. Doch zum Schluss, klar. Toni hat auch mal danach gesucht, meinst du?
Achso, ja, stimmt. Holländer, oder? Ja, ja.
Achso, du meinst Isaac Tietzing.
Isaac Tietzing.
Ich weiß nicht mehr genau.
Und ja, genau, der gute Isaac und Fu haben halt auch die ganze Zeit weiter gefressen. Also, ich sage ja auch bewusst gefressen, weil sie wirklich die ganze Zeit noch weitergegessen haben. Ja,
stimmt.
Sind direkt wieder zu einem Stand gegangen und haben sich Unmengen an irgendwelchen Reissachen reingehauen. Und das wurde auch die ganze Zeit von Mugen und Jin kommentiert, weil die das nicht fassen konnten. Weil die beiden ja deutlich weniger beim Essenswettbewerb gegessen haben, aber trotzdem keinen Hunger mehr hatten. Und die beiden, die viel länger durchgehalten haben, dann immer noch weiter gegessen. Das war schön.
Die nächste Evolutionsstufe.
Ich glaube zwar nicht, dass so weit gedacht wurde, aber das deutet halt auch darauf hin, dass Fu die einzige von den dreien ist, die halt nicht hungern durchs Land gezogen ist, weil so lange wie Mugen und Jin halt schon unterwegs sind vermutlich und nie Essen bekommen haben, müssen sie halt schon viel kleinere Mägen inzwischen haben als Fu. Und darauf könnte das halt hindeuten, dass die beiden auch nicht
annähernd so viel essen. Ja, macht Sinn, aber ich glaube nicht, dass es so gedacht war.
Nee, glaube ich auch nicht, aber Fu hat ja nun mal immer in Restaurants und alles gearbeitet und hat jetzt nie Hunger, deswegen ergibt es auch gewissermaßen Sinn, dass sie viel mehr essen kann als die anderen. Und
nur noch im Wachstum.
Ja. Und das ist toll, dass es mal nicht die Hauptfigur eines Anime ist, die zu viel isst. Das ist sonst immer das Klischee und ich hasse es. Ja, aber es ist ein Anime-Klischee, dass der Hauptcharakter einfach unendlich viel essen kann, ohne Pause.
Das gibt's ja, das stimmt, aber wie du ja schon in der ersten Folge gesagt hast, hier jetzt am Asha Blue ist es auch schwierig, einen Hauptcharakter auszumachen. An sich sind ja alle drei schon. Also,
ja, aber auf jeden Fall Mugen ist als Fu, würde ich sagen.
Was nicht noch, also genau, dann zum Schluss wurde dann so diese Konfrontation auf der Bühne ging, also die Schwerter zurückhatten, der Kampf war, meinte der Holländer ja noch irgendwas von Samurai Champara oder
ja,
so. Also
ja, genau.
Das fand ich auch.
Nicht sein sollte. Also ich weiß halt nicht, was es genau heißt, aber diese Anspielung mit dem Titel.
Ich glaube, es ist der gleiche Begriff. Also ich glaube, Champlu kommt von Champara, wenn ich mich nicht irre. Ich frage mich, was diese, also ich kenne dieses Bild von Samurai, die diese Korbköpfe tragen, aber ich wusste nie genau, was das eigentlich bedeutet. Ob das irgendwie
aber so es sah sehr cool aus.
Ja, in dem Fall waren es ja dann, also es waren ja dann gar nicht die, es waren ja gar keine Samurai, sondern die Holländer, aber ich kenne das auf jeden Fall, dieses Samurai-Bild. Die nennen sich Komoso. Komoso nennen sich diese Art von. Das ist jetzt das Richtige, was ich gerade rausgefunden habe. Ja. Also es gibt auf jeden Fall auch Bilder davon. Von Menschen, die das so tragen und die spielen Flöte.
Okay. Durch den Korb durch?
Ja, irgendwie so unter dem Korb, glaube ich.
Okay.
Mit Bambusflöten. Mhm. Ah, gibt so viel zu lernen. So viel zu lernen. So, was ich auch noch nicht herausgefunden habe, ist, ob was, also dieses Buch scheint es ja auch wirklich zu geben, der große Spiegel der Männerliebe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Originalname war, aber es wurde ja auch ein Autor.
Ja, du solltest es nicht kennen, Toni.
Ja, außer in meinem Bücherregal. aber ich glaube, das finde ich auch immer so toll an japanischer Kultur und vor allem eben an vergangenen japanischen Jahrhunderten, dass die Akzeptanz einfach schon immer viel höher war. Ich glaube, das wird später bei Samurai Champloo auch noch weiter erläutert in späteren Episoden, dass es sogar, oder vielleicht war es auch schon in der Folge, dass sowas teilweise sogar als Ehre angesehen wurde und als Teil des Bushido, dass man eben ja wirklich mit seinen Kameraden verbunden war und solche Sachen.
Wundert mich vor allem, weil in seinen neueren Liedern ist Bushido ja oft relativ homophob, so, aber. Haha. 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 Okay, weiter.
Also das Werk Großen Spiegel der Männerliebe wurde 1687 geschrieben.
Das wusste Tati jetzt aus dem Kopf.
Natürlich.
Es gibt auf jeden Fall Kulturen. Auch die Griechen zum Beispiel, bei denen das wesentlich akzeptierter war.
Ja. Jetzt, ja, ich war heute tatsächlich in einem japanischen oder allgemein asiatisch
Hotel.
Hauchten Möbelladen, wo vor allem asiatischer Kram rumstand und halt auch so Figuren und so. Und da waren sehr viele Figuren, die irgendwelche Sexstellungen die irgendwelche Sexpositionen nachgestellt haben. Und ja, das fand ich auch ganz witzig, weil es halt relativ offen schon war und das war halt uralt. Oder zumindest war es angelehnt an uralte Sachen.
Aber die Frage ist, waren es Männer?
Ich glaube teilweise sogar ja.
Zur Hälfte.
Ich fand's lustig, dass Fu die einzige von den drei war, die wusste, dass Geisha Männer sind. Das war so. Ja. Also bei Jin hat man es nicht ganz eindeutig gemerkt, aber sie hat ja dann gesagt, was, ihr wusstet das auch nicht? Und das scheint ja schon zu bedeuten, dass Fu wirklich die einzige war, die das wusste. Was aber komisch ist, so vom Plot her passt es nicht so ganz, dass, dass der Holländer überrascht war, dass es ein Mann ist, aber scheinbar ja. Schon mit dem Ziel nach Japan gekommen. Oder er hat ja auch den Shogun besucht und so, er ist ja nicht nur dafür nach Japan gekommen, aber dass er deswegen in Japan bleiben wollte, obwohl er ja schon wusste, dass er auf Männer steht und dann war er so überrascht bei der Geisha.
Kann ja, er dann vielleicht hat er sich da wirklich einfach die Hoffnung gemacht, dass er halt, ja, es ist doch irgendwie eine weibliche Person gibt auf diesem Blinksmarkt, worauf er doch irgendwie gewisse Gefühle oder so hatte.
Aber wie
er
es gesagt hat,
dann war er doch wieder ein Mann.
Was? Ich stehe ja so auf Männer?
Ja.
Ich will jetzt nichts Neues finden.
Aber er war ja auf jeden Fall ja vorher schon auf jeden Fall ein großer Fan von der, was das auch mal war. Es schien ja wie so ein Schauspieler zu sein. Und sie meint, wohnt sie hier? Nein, sie wohnt nicht. Hier, das ist halt ein Plakat, das ist ihr Auftritt.
Achso.
Also schien er sie ja schon wie vorher gekannt zu haben. So wie ein Star halt. Und ja, ich könnte mir halt denken, dass er vielleicht einfach ein bisschen für sie geschwärmt hat, ein bisschen gehofft hat, dass er vielleicht doch auf Frauen steht oder halt zumindest auf sie.
Er stand da ja auch in der Vorführung schon wie so ein Fangirl und hat dazu geschaut.
Ja. es war echt toll, wie viel Kultur sie in diese Episode reinbekommen haben. Und ich frage mich immer, ob Samurai Champloo von vornherein mit, ja, nicht nur mit einem japanischen Publikum im Hinterkopf gemacht wurde. Auch wieder zum Beispiel etwas, das zu Cowboy Bebop verbindet, wo halt die meisten Figuren gar keine Japaner sind. Oder fast gar keine japanischen Figuren, sondern es meist halt Amerikaner oder andere Erdenbewohner. Und hier ist halt auch so, also natürlich, man könnte jetzt sagen, okay, es geht aber eher um Geschichte, also es wird schon an ein japanisches Publikum gedacht und dem soll halt die Geschichte gezeigt werden. Aber hier sind halt so viele Sachen für Touristen quasi drin. Also hier sind quasi die Touristen in dieser Episode und lernen Japan kennen. Und deswegen wurden ja auch nochmal diese Kabuki-Männer auf die Bühne gebracht und sowas. Einfach damit man diese ganzen Sachen sieht, die in Japan ja eigentlich ziemlich bekannt und ein fester Bestandteil der Kultur sind. Aber wir sind halt quasi in der Rolle dieses Holländers gewesen und haben das hier kennengelernt. Ja. Und ich bin einfach immer wieder froh, also auch von den Rewatches, die wir hier gemacht haben. Samurai Champloo ist halt die erste und bisher einzige Serie, über die wir geredet haben, die nicht in irgendeiner Art von Fantasy-Welt spielt, sondern tatsächlich die echte Welt zeigt. Und das ist sicher ein großer Teil
dessen. Golden Boy.
Ja gut, ja, wenn man, ja, dieser bereits veröffentlichte Podcast Golden Boy, Philipp.
Oh Gott, ich hab's vergessen.
Aber stimmt, Golden Boy zählt. ja. genau, und das ist sicher auch ein großer Teil dessen, warum ich Samurai Champloo so mag. Oder warum ich zum Beispiel, jetzt mal um frühere Anime zu nehmen, warum mir halt manchmal Digimon besser gefallen hat als Pokémon. Oder warum mir Ranma ein Hype manchmal besser gefallen hat als Dragon Ball. Das sind halt immer diese Anime, die mir in echt wirklich was von Japan zeigen und darin spielen. Und das ist dann nochmal doppelt so cool, wenn da dann verrückte Sachen passieren in einer nicht erfundenen Welt. Auch wenn sie sich hier natürlich gewisse Freiheiten nehmen.
Allein hier merkt man das ja schon mit den geschichtlichen Fakten oder mit den Personen, die man dann auch in echt googeln kann und die es wirklich gegeben hat. Das ist ja schon ein ganz anderes Flair. So.
Genau. Und damit können wir zu der finalen Szene kommen, nämlich auf der Bühne, wo dann alle enthüllt werden. Also wie gesagt, der ausländische Holländer stellt sich raus als Isaac Tzing. weiß nicht mal, ob er so ausgesprochen wurde, eben ein niederländischer Kaufmann, der mehrmals nach Japan gereist ist, also zweimal auch nach Edo, um den Shogun zu besuchen. Und der Leiter der East India Company? Oder zumindest des holländischen Teils der East India Company, also wirklich ein großer, großer Name. Deswegen, das hat man ihm einfach nicht zugetraut. Also gerade deswegen, weil er eben so trottelig war, war das hier ein großer Twist, dass er diese mächtige und einflussreiche Person ist. Und dieser Typ, der sich dann vorgestellt hat, also der Japaner, der auch ein Gesandter des Shoguns war, er hieß Tanaka Sukaimon. Ihn habe ich nicht gefunden, also weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall andere, es gibt zum Beispiel einen Saitake Sukaimon, zu dem man was finden kann, aber zu, weiß ich nicht, ob er jetzt, ich meine, sein Name wurde explizit gesagt, deswegen scheint er auch eine bestimmte Person zu sein. Aber ich fand es auch schön, wie dann Holländisch gesprochen wurde.
Ja, das war cool.
Ja, das war cool.
Ich habe von einem Holländer in einem englischsprachigen Forum gelesen, dass er sich gefreut hat, dass Holländisch gesprochen wurde, weil scheinbar in solchen Fällen oft einfach Deutsch gesprochen wird statt Holländisch. Und in dem Fall war es halt wirklich Holländisch, wenn auch ein bisschen nicht ganz perfekt vielleicht. Aber man hat es ja auch. Also ich mag die holländische Sprache, beziehungsweise Niederländisch, weil es halt einfach so eine komische Mischung ist aus Deutsch und Englisch und immer so lustig klingt, wenn man dann diese Sätze so erkennt. Und
und sich halt so mal... sich manchmal so denken kann, was gesagt wird, weil man halt einfach mit dem Satzbau und so vertraut ist.
Ja, schon meistens, weil meistens ist ja nur eine Abänderung eines deutschen Satzes mit ein bisschen...
Ja, ich finde, oft genug hat man auch keine Ahnung, was gesagt wird. Also jetzt so, wenn ich jetzt ein holländisches Radio hören würde, würde ich ohne Kontext wahrscheinlich nicht unbedingt wissen, worum es geht, aber okay. Ja, oft erkennt man halt Sachen wieder.
Okay.
Also ich kann es ja eher besser erkennen, wenn es geschrieben ist. Ich war ja mal in Holland auf dem Capoeira-Lehrgang und die haben dann auch Holländisch gesprochen untereinander und da hat man halt auch echt nichts verstanden.
Okay. Kommen wieder all die Länder zusammen, über die wir in dieser Episode geredet haben. Du bist nach Holland gegangen, um etwas Brasilianisch, Capoeira ist doch Brasilianisch, oder? Was Brasilianisches zu lernen.
Ja.
Die Zeichnerin ist nach Brasilien gegangen, um eine japanische Serie zu gestalten. Cool. So schließt man einen Kreis.
Ja, und wo wir gerade schon bei Schließen sind, würde ich noch ganz kurz über das Ende der Episode reden. Ich fand, auch wenn es so halb, naja, nicht kitschig, aber ich denke, ihr wisst in dem Fall, wie ich das meine, war, aber dieser Schlusssatz mit dem, ja, hoffentlich, ich hoffe, dass irgendwann Leute wie ich kein Problem mehr mit sowas haben müssen, das fand ich eigentlich auch einen ganz coolen Schlusssatz, auch weil es ja jetzt immer noch nicht hundertprozentig überall so ist.
Und damals, 2005, ist ja jetzt auch nochmal 12 Jahre her, ne?
Ja, stimmt.
Das muss man ja auch beachten.
Das ist auf jeden Fall.
Aber ja, das fand ich eigentlich einen coolen Schlusssatz. So.
Ist auf jeden Fall super vorbildlich, gerade in den Watanabe-Serien. Also, wir hatten ganz viel von solchen Sachen auch bei Cowboy Bebop, dort sogar noch mehr mit. Weiß ich, mit transsexuellen Charakteren und sowas. Also da war sogar noch fast viel mehr davon drin. Und das finde ich ja auch gut. Also ich glaube, es kommt...
Naja, Jin hat sich ja auch schon als Frau verkleidet.
aber die Witze können sich trotzdem manchmal nicht sparen. Das fand ich dann nochmal so lustig, den Abschluss.
Ja, das finde ich ja auch vollkommen in Ordnung.
Von Bugen, man kann das ja Ende, auch als er sagt, ansprechen. Als er dann sagt, irgendwann wird vielleicht jeder Arsch kapiert haben, irgendwas. Und Mugen sagt dann, oh, du hast wohl eine ziemliche Fixierung.
Ja,
also auf stimmt. Arsch in dem Fall.
Ja.
Ach so.
Ja, klar.
Und dann das eigentliche Ende war ja, Fu zeigt dann diesen Totenkopf und fragt, ob er zufällig den Samurai, der nach Sonnenblumen duftet, kennt. Ist halt ein bisschen komisch, dass sie einen Ausländer fragt, aber er war ja eben auch in Dingens hier. Jetzt fällt es mir gar nicht ein, wo sie hatte.
Sie hatte schon irgendeinen Anlass dazu, ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, was es war.
Ja, vielleicht wusste sie, dass Sonnenblumen aus Holland kommen.
Das hat er ihr
dann. Nee, der hat doch gesagt, dass die Sonnenblumen von den Holländern dahin geschifft wurden.
Ja, aber nachdem sie ja schon gezeigt hat. So. Ja. Dann ist halt die Frage, ob sie es vorher schon wusste.
Ja, das kann ja sein, ich weiß nicht. Ich glaube, das war irgendwie in sich schlüssig, dass sie das gefragt hat.
Also ich denke, sie fragt, weil er halt ein Reisender ist und er war ja, er war auch tatsächlich in Nagasaki und da sollen sie jetzt nächstes hin, glaube ich. Ich glaube, es war Nagasaki, deswegen ergibt schon irgendwie Sinn, aber es hätte sie eigentlich nicht wissen können, deswegen war es komisch, dass sie ihn gefragt hat. Das war halt einfach so eine Möglichkeit, dann doch mal wieder den Hauptplot so ein bisschen zu erwähnen, damit sie auch wieder ein neues Ziel haben, weil Sie sind ja jetzt nur
also ich fand das schon sinnig, weil der ja auch viel rumgereist ist. Also so hat das auf mich gewirkt, bevor er in der Stadt da war. Und dass sie ihn dann fragt, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Also ich finde das krass. Er wusste halt überhaupt nichts über Edo und kaum was über Japan. Deswegen war es schon komisch, dass dann er gerade was weiß über so eine einzelne Person. Aber scheinbar dieser Ton scheint ja irgendwas zu bedeuten.
Ja, genau, ja. Das meinst du jetzt irgendwie, dass halt wirklich so ein Cliffhanger noch reingebaut wird, wo überhaupt so ein roter Faden ist und man eine Serie, was man ja vorher nicht hat. Also klar, mit der Suche, aber an sich jetzt jede Folge steht für sich alleine und ja. Jetzt mal aber sowas noch reinbauen. Ja.
Aber auch wenn es so ein bisschen zufällig war, dass sie ihn jetzt ausgerechnet gefragt hat, fand ich es cool und es hat irgendwie neugierig gemacht. Wobei ich muss sagen, dass ich ab der dritten Folge einen Verdacht hatte, wer der Samurai ist, und es hat sich auch dann am Ende bestätigt. Deswegen, ich fand es jetzt nicht so spannend. Ich war mir halt eigentlich von Anfang an relativ sicher, aber ich fand trotzdem cool, dass das dann nochmal so thematisiert wurde.
Okay. Wir machen heute ausnahmsweise mal einen Spoilerbereich, wenn Tati gleich vergisst, weil jetzt würde mich deine Antwort interessieren. Aber vorher lasst mich noch sagen,
ach, ich das wusste, oder?
Das letzte, was wir gesehen haben in der Episode, Fortsetzung folgt in Teil 2, Nagasaki, Fragezeichen. Das war halt irgendwie merkwürdig, so als ob das jetzt eine Doppelfolge wäre, aber es ist, Quatsch, ist einfach die nächste Episode, also keine Ahnung, worauf sie hier so richtig hinaus wollten.
Ja, sowieso, aber ich fand witzig, dass er meinte, dass er nicht weiß, ob es eine Doppelfolge ist und dass er meinte, dass die Folge um ist.
Ja, eben der Bezug halt darauf.
Genau. Ja, das also fand ich auch lustig.
Ja, Meta-Humor finde ich ja meistens nicht lustig, aber da war es irgendwie cool. Da kam es halt echt überraschend.
Genau. Gut, dann würde ich mal einen ganz kurzen Spoilerbereich machen und Tati schon mal verabschieden, die jetzt sowieso, glaube ich, los muss.
Dann sage ich ciao.
Ne? Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, Marcel. Ciao.
Und alle, die jetzt eventuell noch nicht Samurai Champloo zu Ende gesehen haben, sollten jetzt auch abschalten, denn wir machen ausnahmsweise einen kleinen Spoilerbereich. Und eine Musik spielt jetzt.
Das war bla 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 von Robbie Williams. Ja, okay, keine Ahnung. oh mein Gott, meine Kopfhörer sind rausgefallen. Du kannst jetzt noch nicht fragen, was... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber du hast es irgendwie echt dumm erklärt.
Warum? Was habe ich dumm erklärt?
Worauf es hinausläuft, also was dahinter steckt. Ich denke mal drauf, es wird jetzt auch Tonis Frage sein, oder?
Also Toni, dann formulier es nochmal aus, weil ich blicke gerade jetzt nicht ganz durch, wie Marcel das meinte.
Okay, also was ich nur sagen wollte ist, I just wanna feel real love in the home that I live.
Geil.
Cause I got it too much life running through my veins going to waste.
Okay.
Die war annähernd richtig. Ja, die Frage war, warum wusstest du damals in Episode 3, wer der Samurai ist, der nach Sonnenblumen duftet?
Weil die eine Prostituierte zu Fu sagt, dass sie für ihren Vater arbeitet. Dann hat sie gefragt, was ist mit deinem Vater? Und da hat Fu traurig reagiert. Und dann dachte ich, sie sucht doch jemanden, dann wird sie ihren Vater suchen.
Okay. Genau. Aber das ist so dumm verpackt, das ist vorhin so doof erklärt, das wäre es halt auf einen Charakter abgezielt gewesen, der schon gezeigt wurde.
Ja, ich hab versucht, das schwammig zu formulieren, weil Tati hat ja zum Beispiel auch gesagt, vielleicht ist es am Ende ein Gegenstand oder sogar ein Tier oder so, das könnte ja auch sein. Dann habe ich überlegt, wie könnte ich das schwammig formulieren, damit man es nicht richtig...
Ja gut, aber das habt ihr ja direkt am Anfang schon direkt gesagt, dass das nicht sein kann. Also ihr habt drüber gelacht, über die Idee, was es ja schon mal einschränkt auf Menschen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass Mugen am Ende ihr Vater ist.
Aber fand ihr das nicht relativ offensichtlich, dass der Vater war, der gesucht wird?
Nee. Ich glaube, ich wusste
schon gar nicht mehr, wie es damals war.
Aber ich hatte gerade überlegt, ich dachte erlegt, ob. Also, weil ich musste an diesen Killer denken, gegen den Jin gekämpft hat. Und ich weiß, das ist nicht Fus Vater. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht, wie wäre es eigentlich, wenn im Laufe der Serie schon mal jemand vorgekommen wäre. Und wir haben nie gemerkt, dass das der Vater am Ende war. Also, keine Ahnung, ich habe das halt nie drüber nachgedacht, ob dieser Charakter vielleicht schon mal irgendwann vorkam, als Fu nicht dabei war. Weil ich halt an so Charaktere denken musste, die wiederkehren in der Geschichte, diese Venen.
Ja, das wäre echt cool sogar gewesen. Das hätte sogar Sinn gemacht, aber er war es halt wirklich nicht. Aber das wäre echt cool.
Ja. Weil in dem Fall war Fu auch nicht anwesend, als Jin gegen ihn gekämpft.
Ja, also, das hätte Sinn gemacht. Ja, ja nee, aber da, diese eine Jin Stelle gemacht. Da...
Party erst. Und René, die sind ja beide Team Jin.
Nein, ich meinte jetzt das Getränk Gin, aber...
okay. Alles klar.
Ich glaube, ja, das war alles, was wir noch zum Spoiler-Bereich
sagen. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Marcel, dachtest du dir, dass ihr Vater ist damals? Also wahrscheinlich erinnern wir uns beide nicht mehr, was wir dachten, aber...
Ja, eben, also das kann ich jetzt nicht mehr sagen, was ich damals beim ersten Mal wieder dachte, aber ja, es ist schon irgendwie, weiß nicht, so wie es aufgebaut ist, schon irgendwie naheliegend. Also es ist ein junges Mädel, also man weiß ja überhaupt nichts von ihrer Vergangenheit.
Offensichtlich leider, also es können eigentlich nur zwei Sachen sein, der Vater oder der Geliebte, weil...
Die Mutter.
Die Art, wie sie davon redet, klingt halt nicht so, als wäre das irgendjemand, aber...
Ach, ich habe das ein bisschen...
Ja. Was meintest du hast was? Du hast was?
Ja, mein...
Ich habe gesagt, aber ich habe. Oh Gott!
Ich finde, eine dritte Möglichkeit wäre halt gewesen, dass es irgendwie ein besonders starker Samurai ist, den sie mit einem Mord beauftragen will oder so, also jemanden zu töten. Das hätte auch noch sein können. Aber
okay, aber dafür mit anderen starken Samurais unterwegs. Okay, wir haben so viel gesehen. Mist, das wollte ich, hätte man in einer anderen Folge, also richtigen Folge mit reinbringen können, dass jetzt auch zum ersten Mal noch ein kleiner. Eine Anspielung auf Jins Vergangenheit war, also überhaupt die Frage mit seinen Lehrmeistern, da ist er auch nicht drauf eingegangen. Und später erfährt man ja auch, warum halt. Also ja, als sie dieses Schachdings da spielen, ja.
Mist, und ich habe vergessen zu erwähnen, wie cool die Kampfszenen waren. Vor allem diese, was man inzwischen auch schon mehrmals irgendwo gesehen hat, diese Schwertechnik mit dem Becher, also den Becher benutzen, um das Schwert zu stoppen und solche Sachen.
Ja, aber der hat sogar abgebrochen, die Klinge. Ja. Was ist das denn für ein Schwert?
Das war wirklich merkwürdig.
Was ist das aber für ich ein Schuh, dass der ein scheiß Schwert zerbrechen kann? Das ist schon ziemlich merkwürdig.
Ich habe jetzt vorhin nochmal die Stelle rausgesucht und nachgeguckt, was du meintest mit der Animation, halt mit der Brücke. Ja. Ja, stimmt schon, die Reihenfolge. Aber ich finde es sogar echt cool, dass du daran gedacht hast. Es ist so in der Richtung sogar ganz gut gemacht. Weil er springt auf, guckt nach unten, er sagt ja nichts und wartet da eigentlich nur, bis das Schiff dann rausgefahren ist. Und als die beiden Typen dann nach oben gucken, ja klar, wo sollen die sonst denn gucken?
Ja, aber die gucken doch trotzdem immer noch, wenn sie auf der anderen Seite der Brücke sind, wo Mugen noch nicht steht. Und dann fahren sie erst durch, würde ich immer noch sagen.
Ja, genau.
Sie gucken ihm ins Gesicht, sonst würden sie ihn ja gar nicht sehen von unten. Sie gucken ihm ins Gesicht und erschrecken sich dann, weil sie ihrem Tod nicht mehr ausweichen können.
Was für eine überflüssige Diskussion.
Ich weiß nicht, ob sie ins Gesicht, also ich habe das nicht so aufgefasst, weil sie sehen ja vorher von der Seite, dass Angel rankommt. Und dann verdammt er schon wieder. Und dann schauen sie halt nach oben, weil die wissen, dass er jetzt auf der Brücke wartet. Und er schaut nach unten, weil er auf der Schiff wartet und springt dann.
Irgendwas an. Man sieht sein Gesicht, dann sieht man ihre Gesichter, wie sich beide angucken. Das wäre ein total komischer Schnitt, wenn sie einfach...
Die schauen zur Brücke.
Ja, aber die Brücke ist ja, ich meine, sie offensichtlich fahren sie ja unter die Brücke, aber sie sind in dem Moment schon kurz vorher. Ich gucke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie knapp vor der Brücke sind, nach oben gucken, ungefähr an der Stelle, wo Mugen stehen gucken. Da würden sie ja in dem Moment nichts sehen. Die Brücke, sie wissen schon, dass sie unter einer Brücke sind. Sie wissen, was vor ihnen liegt. Sie haben keinen Grund, nach oben zu gucken und plötzlich Angst zu haben und plötzlich zu erschrecken. Weil Mugen steht ja auf der anderen Seite.
Ja,
bei welcher Minute war die Szene?
Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt.
Ich will gar nicht gucken, weil ich Angst habe, Unrecht zu haben. Naja, wir sollten die Frage vielleicht nächstes Mal klären.
Weil ich also 16, genau. Irgendwas mit 16 Minuten, 16, man gerade hat es auch angezeigt, 16:30 ungefähr.
Ja, mal so ein Stream öffnet gerade nichts am...
Also, ich kann dich erzählen. An die 16:30
ist erst ein Sarg. Ich leide übrigens gerade sehr, weil wir die Folge um 19 Uhr beginnen wollten und es jetzt 20 vor 9 ist und ich nicht zu Abend. Ja.
Jetzt hat gerade ganz laut die Musik hier im Podcast gespielt. Okay, hier kommt die Szene. Also, Folgendes passiert. Mugen befindet sich in der Lagerhalle, der Typ ist gerade aus dem Fass gekommen. Schade, dass du die Szene nicht nochmal angeguckt hast, weil da hat ja vorhin keiner kommentiert, wie er aus dem Fass rausgesprungen kam. So, ja, die fahren auf die Brücke zu. Sie gucken, Sie sehen, dass Mugen an der Seite lang rennt. So, Mugen ist jetzt, guckt runter. Jetzt springt er auf die andere Seite der Brücke und guckt nach unten. Und die gucken ihn an. Und jetzt fahren sie durch und sind jetzt auf der anderen Seite. Ja, okay.
Oh, wenn man bei YouTube Manso eingibt, dann kommt schon direkt Manso the Saw.
Okay, nochmal die Szene. Also, sie gucken nach oben.
Ja.
So, er guckt nur kurz halt auf der anderen Seite und springt dann auf die andere. Jetzt guckt er nach unten. Die gucken nach oben. Ja, okay, sie gucken halt irgendwie nur auf die Brücke, aber es ist schon Schwachsinn, dass sie das machen.
Ja, man sieht doch nochmal den Schatten. Also man sieht ja, dass sie auf jeden Fall runterfahren.
Ja, ich denke eher, dass die Zeichner für eine Sekunde vergessen haben, dass Mugen auf der anderen Seite ist. Also ich bezweifle nicht, dass sie unter die Brücke fahren.
Ja, jetzt glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube, vergessen.
Ja, weil sowas einfach in Einzelbildern gemacht wird. Inzwischen glaube ich es ja auch nicht mehr. Ich denke einfach nur, dass es doof gemacht ist. Die beiden gucken nach oben, obwohl sie noch nicht mal unter der Brücke sind. Warum sollten sie für, weiß ich nicht, 30 Sekunden nach oben gucken und erst dann bei Mugen ankommen? Das ist halt irgendwie Quatsch. Vor allem, weil sie halt wirklich ängstlich gucken. Sie hätten in der Zeit längst reagieren können. Naja. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Fehler ist, jetzt wo ich es gesehen habe, aber es ist halt Quatsch, wie sie gucken. Ihr Gesichtsausdruck ist eigentlich Quatsch. Alles Blödsinn, schlechtester
Anime. Aber sie kennen ihn, die wurden von ihnen abgezogen, die haben natürlich Angst.
Nein, es geht darum, wo sie hingucken. Sie gucken in dem Moment nicht nach vorne, sondern nach oben, obwohl oben noch gar nichts ist. Oben ist nur der Himmel. Und dann kommt die Brücke.
Na, oben ist die Brücke. Die fahren unter der Brücke, die wissen, dass er drauf steht.
Aber sie haben keinen Grund, die Brücke anzugucken.
Das ist die normalste, das normalste Verlangen eines Menschen.
Warum wird dir die Brücke da?
Warum solltest du nach vorne gucken?
Ja, weil dort die Öffnung ist, wo dann ihr Feind auf sie lauert. Aber sie gucken halt auf der falschen Seite der Brücke, bevor sie unter dem Schatten sind. Das heißt, nach oben sehen sie erstmal nur den Himmel und vielleicht dann langsam die Brücke, die näher kommt. Sie gucken halt einfach nicht.
Ach, Quatsch.
Und man sieht halt wirklich in der Szene direkt davor, wie Mugen auch nach unten guckt. Dadurch ist das halt total verwirrend. Man denkt, die beiden
werden sich angucken. Er sieht, okay, das Schiff fährt so runter, er wartet auf die andere Seite.
Sie haben keinen Grund, nach oben zu gucken. Sie wissen, dass da niemand ist. Sie wissen, dass Mugen schon auf die andere Seite gesprungen ist. Das heißt, sie haben keinen Grund, jetzt schon nach oben zu gucken. Sie müssten sich halt eigentlich umdrehen und nach hinten gucken, sodass sie ihn dann sehen, wenn sie rausfahren. Sie gucken aber nach vorne oben. Sie müssten sich eigentlich umdrehen und nach oben gucken, so damit sie ihn dann sehen, wenn sie durch sind.
Das ist aber nicht natürlich.
Doch, das ist ganz normal.
Du verfolgst die Schritte von denen. Die wissen ja nicht, dass er zum Beispiel gleich rübergerannt ist. Also
doch, weil er ganz kurz dort runter guckt und dann auf die andere Seite geht, wo sie noch nicht unter der Brücke sind. Sie müssten ihn.
Ich würde auch so lang rein gucken und wissen, verdammt, da oben ist jetzt die Brücke an und da fährt man durch. Ja, aber die doch auch, die beiden.
Ja, aber dann guckt man doch nicht einfach den Himmel an und eine leere Brücke, obwohl man schon weiß, dass der Feind auf der anderen Seite ist. Dann würde man sich darauf vorbereiten, ihn auf der anderen Seite zu sehen. Man guckt doch einfach nur dahin, wo vielleicht gleich jemand stehen könnte.
Nicht in Gefahrensituation.
Ja, der Brücke nach, wo ist der Mugen hin? Der ist doch gerade noch auf der Brücke gewesen.
Oh man.
Okay, so viel zum Spoilerbereich in dieser Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit anderen Brückengeschichten und vielleicht Brückenfolgen, wer weiß.
Ja, und jetzt zum Abschluss kommt noch ein Lied von, vorhin hatten wir Robbie Williams, dann haben wir jetzt Lady Gaga.
Okay. Welches?
Ja, fällt dir da was ein?
Hat hier noch was draußen?
Mata Yoga Gereba. Shini